Liebe Brüder und Schwestern, im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Liebe Brüder und Schwestern, damit hat der christliche Glaube angefangen. Mit diesen zwei Worten, Jesus lebt. Das steht am Anfang der christlichen Religion, die die größte Weltreligion der Welt geworden ist. Aber am Anfang, wie gesagt, nur dieses Jesus lebt. Da musste man sich erstmal durchkämpfen, durchringen, dass man zu diesem Bekenntnis auch in der Lage war. Denn so klar ist es ja nicht, dass einer, der tot ist, lebendig erscheint. Aber so ist es gewesen, offenbar. Jesus lebt. Das hat sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet bis hierher zu uns. Die Frage stellt sich, was macht es aus uns? Jesus lebt, mit ihm auch ich? Fragezeichen? Denn eines muss er schon sagen, die Nagelprobe der Auferstehung findet im Tod statt, wenn wir dann einmal sterben und alle Menschen müssen sterben. Glaube ich dann auch noch, dass Jesus lebt und kann ich dann weiter singen, was im Tod verloren ist, in Jesus neugeboren, werde ich neu geboren werden im Tod oder bin ich dann nicht doch verblichen? Wir beginnen in diesem Sonntag die Woche für das Leben. Nächsten Sonntag werde ich mit Ihnen einige Gedanken darüber anstellen dürfen. Heute nur so viel, das Thema ist Sterbehilfe. Sie wissen, dass das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr die assistierte Sterbehilfe erlaubt hat, wie in der Schweiz und in den Niederlanden sowieso schon. Man darf mittlerweile beim Wunsch der Selbsttötung mitwirken, als Arzt oder sonst wie. Die Frage stellt sich, was hilft Kirche beim Sterben? Die katholische Kirche sagt, dass wir nicht beim Wunsch nach Selbsttötung aktiv mitwirken dürfen. Der Mensch gibt sich das Leben nicht, der Mensch kann sich das Leben nicht nehmen. Wie sieht dann Sterbehilfe christlich gedacht aus, dass wir Menschen wirklich helfen, auf dem letzten Weg, der manchmal wirklich schwer sein kann, einfach mitzugehen, dass wir uns einfühlen, einlassen auf die Sorgen, Nöte, auch die Schmerzen der anderen. Aber dann kommt ja das, was wir als Christen wirklich als Kerngeschäft betreiben dürfen, was auch unsere Kernaufgabe ist, nämlich Menschen Hoffnung zu machen auf das ewige Leben. Die Hoffnung stirbt für Christen eben nicht zuletzt, sondern nicht. Denn am Ende unseres Lebens vollendet sich unser Leben und endet nicht einfach im Grab. Wenn wir an diesem christlichen Kerygma, an diesem christlichen Glauben nicht festhalten, haben wir das Osterlicht ausgelöscht und Jesus neuerlich begraben. Aber das wollen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht, denn Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wenn Sie mit alten Menschen oder mit Leuten, die mitten im Leben, dem Tode nahe kommen, reden, reden Sie auch davon. Die größte Hilfe, gut gehen zu können, ist, dass man am Ende ankommt bei Gott. Das ist unsere Aufgabe und die ist zutiefst christlich. Nehmen wir jetzt Jesus Christus in unsere Mitte und bitten wir ihn um sein Entgegenkommen für uns, ja für eine ganze Welt. Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, du hast das Licht des Lebens angezündet in Bethlehem. Herr, erbarme dich. Dein Licht ist am Ende nicht erloschen. Christus, erbarme dich. Es brennt im Licht von Ostern. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähr uns der allmächtige und gute Gott. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Knecht unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders erbeten. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Ungewissheit gehandelt, ebenso wie eure Anführer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündet hat, dass sein Christus leiden werde. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und die mit ihnen versammelt waren, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf öffnete er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften, und er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben, der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, wenn man sich so langsam im Laufe seines Lebens besser kennenlernt, dann bekommt man raus, wie man tickt. Und es gibt Menschen, die, würde ich sagen, sind Kopfmenschen. Und es gibt Menschen, die, würde ich sagen, sind Bauchmenschen. Kopfmenschen sind Menschen, die kognitiv veranlagt sind, die gehen an Sachen sachlich heran, denken zuerst nach. Und Bauchmenschen haben eher das Bedürfnis, emotional an das Leben heranzugehen, sind Menschen, die, wie man so schön sagt, oft aus dem Bauch heraus entscheiden, wobei diese Entscheidungen gar nicht mal von vornherein schlechter sein müssen. Kopf- oder Bauchmensch, das spitzt sich dann immer wieder zu, wenn das Leben sich zuspitzt. Wie gehe ich an eine Sache heran, wenn es problematisch wird, eine Problemsituation auftaucht? Oder wie gehe ich mit Hochzeiten des Lebens um? Wir haben gerade einige Wochen hinter uns, die uns hineingestürzt haben in ein Wechselbad der Gefühle. Da waren auf der einen Seite Tod und Trauer und auf der anderen Seite jetzt Freude und Jubel, österlicher Jubel. Das nenne ich Wechselbad der Gefühle. Wir feiern zwar alles immer gemeinsam hier in der Kirche, aber die Frage stellt sich ja doch, wie gehe ich persönlich damit um? Was macht das eigentlich aus mir persönlich? Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir auf die ersten Menschen blicken, die damit umgehen lernen mussten, die uns in diesen Wochen begegnen im Evangelium, dann werden wir eines merken, dass sie alle so ihren ganz persönlichen Weg nach Ostern hin gefunden haben. Und so unterschiedliche Reaktionen sind, so eindeutig ist dann das Ergebnis. Denn wenn wir die Frauen anschauen, die Morgengrauen am Grab waren, und dagegen die Jünger anschauen, die sich wohlweislich abgeschottet haben im Abendmahlsaal aus Angst, auch erwischt zu werden. Wenn wir eine Maria von Magdala auf dem Friedhof sehen, die zunächst Jesus gar nicht erkennt, weil sie so weint, dann genügt ein Wort und sie begreift, es ist der Herr. Wenn wir dagegen den Thomas auf uns wirken lassen, ganz bestimmt ein Kopfmensch, der sagt, bevor ich da jetzt nichts begreifen kann, glaube ich nicht. Und dann sind da die Jünger von Emmaus, die gerade zurückkehren, wir haben sie im Evangelium erlebt, denen dann auf dem Weg mit diesem zunächst Unbekannten das Herz zu brennen beginnt. Und als er ihnen das Brot bricht, gehen ihnen die Augen auf. All diese ganz unterschiedlichen Menschen mit den unterschiedlichen Reaktionen zusammengenommen, ergibt das ein einziges klares Ergebnis. Jesus lebt. Mit ihm auch ich. Oder man könnte so sagen, Jesus lebt, für ihn auch ich. Denn alle, die dem Auferstandenen begegnet sind, wurden dann ja auch Zeugen für die Auferstehung. Jeder, ohne Ausnahme. Liebe Brüder und Schwestern, wie kann das eigentlich geschehen? Das geht natürlich nur, wenn es wirklich so gewesen ist, wie wir hören, dass die, die da einen Zugang zu Ostern gesucht haben, einem begegnen mussten, der ihnen entgegenkommt. Und das kann niemand anderer sein als der Auferstandene selbst. Vom Hörensagen kommt kein Glaube an die Auferstehung zustande. Da muss schon der Auferstandene selbst kommen. Und, liebe Brüder und Schwestern, offenbar ist er gekommen. Nicht nur einmal, sondern immer, immer, immer wieder. Woher wir das wissen, die wir doch den Auferstandenen nie gesehen haben? Ganz einfach, wir wissen es aus den Evangelien. Insofern haben wir den ersten Zeugen von Ostern sehr viel voraus. Wir sind bestens informiert. Wenn man sich einmal die Mühe macht und im Evangelium nachliest, werden wir merken, dass wir ausgesprochen gute, glaubwürdige Quellen haben, Zeugnisse, auf die wir uns wirklich verlassen können. Denn der Glaube von damals ist ja die Grundlage für unseren Glauben heute. Wir müssen diesen Menschen glauben können, dürfen. Und das können und dürfen wir auch. Nehmen wir heute das Evangelium nach Lukas. Alle Evangelien hatten ein Anliegen, sie wollten uns eine glaubwürdige Quelle sein für unseren Glauben. Lukas war Arzt von Beruf und bevor er überhaupt mit seinem Evangelium anfängt, macht er klar, warum er das tut. Er schreibt seinem Freund Theophilos, für den er dieses Evangelium geschrieben hat, Folgendes. Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrte Theophilos, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Das ist eine klare Ansage. Da gibt einer sich wirklich Mühe, alles zusammenzutragen, zu prüfen, damit ein anderer, nämlich dieser Theophilos, zum Glauben findet. Da kann man ja nur Dankeschön sagen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn das also so ist, dann machen wir einen ganz kurzen Break und fassen in der Mitte der Osterzeit nochmal ganz kurz zusammen, was die Fakten sind. Erstens, Jesus ist gekreuzigt worden. Punkt. Es war nicht der Einzige, der gekreuzigt wurde, aber er wurde auch gekreuzigt. Und nach den Leiden hat er 3 Stunden am Kreuz aus- und durchgehalten. Danach ist er erstickt, weil er in sich zusammengesackt ist. Er war schon tot, deswegen hat man ihm ja nicht mehr die Beine brechen müssen. Man hat noch in das Herz hineingestochen, das war es dann auch. Jesus war nicht scheintot, das geistert in manchen Gazetten herum. Einer, der am Kreuz hing, liebe Brüder und Schwestern, überlebt das in der Regel nicht. Und hätte er es überlebt, wäre er auf unabsehbare Zeit ein Intensivpflegefall geblieben. Also nehmen wir an, was wirklich glaubwürdig ist, anders kann ich es mir jedenfalls nicht vorstellen, Jesus war tot. Man nimmt ihn vom Kreuz ab und legt ihn in ein neues Grab hinein. Rollstein davor, die Sache ist todsicher versiegelt. Frauen kommen zum Grab. Sie wollen das tun, was sie ja auch tun, Grabpflege. Nun ist dieser Rollstein weg und der Leichnam auch. Wo ist Jesus? Wer hat ihn aus diesem Grab herausgetan? Wer sollte ihn aus diesem Grab überhaupt heraustun? Glauben Sie, dass die Jünger ihn gestohlen hätten, die doch zitternd vor Furcht abgeschottet im Abendmahlsaal sitzen, in der Hoffnung, dass man sie nicht erwischt? Glauben Sie, dass die einen gekreuzigt Gescheiterten in der Nacht- und Nebelaktion aus dem Grab herausholen, um ihn woanders beizusetzen? Von einer Grabpflege ist nach Ostern überhaupt keine Rede mehr. Es gibt kein Grab von Jesus, wo ein Leichnam von ihm drin wäre. Ist Jesus dann irgendwie doch wiedergekommen, als Alter, wie auch immer, in Indien mit Maria von Magdala, wie manche schreiben? Natürlich auch ein Unsinn. Liebe Brüder und Schwestern, es wäre kaum den Jüngern verborgen geblieben, dass sich Jesus absetzt nach Indien mit Maria von Magdala, um sich dort in einem Bhagwan ein schönes Leben zu machen. Maria von Magdala hätte dann dort auch noch ihre Memoiren geschrieben. Sowas halte ich jetzt für wenig glaubwürdig. Wen wir in Indien treffen, ist Thomas, der große Zweifler, der dann zu einem großen Missionar wird und die Thomas-Christen in Indien begründet. Aber irgendwie muss schon was passiert sein. Und da sprechen die Evangelien eine unklar deutliche Sprache. Denn was jetzt passiert, kann man nicht so einfach beschreiben. Es kommt der Auferstandene her, aber nicht als der Alte. Wie dieser Lazarus, den man aus dem Grab herausgerufen hat, der kam da mit seinen Binden raus. Er war der Alte, der wiederbelebt wurde durch Jesus, aber dann irgendwann doch gestorben sein muss. Aber dieser Jesus kommt nicht als der Alte, sondern, und das wird immer wieder deutlich in den Möglichkeiten der Sprache, die uns zur Verfügung steht, als der verklärte Herr. Mit Wunden, aber verklärten Wunden. Und immer wieder kommt er auf die Jünger, die nicht sofort glauben, sondern die Zeit brauchen. Aber die gibt Jesus ihnen auch. Zuerst glauben sie im heutigen Evangelium nicht, weil sie Zweifel haben. Dann glauben sie im heutigen Evangelium nicht, weil sie sich so sehr freuen. Und das alles muss sich erstmal setzen. Und ein Glaube muss sich vergewissern, ja, Jesus lebt. Der Herr ist wirklich auferstanden. Das sage ich bloß in dieser Ausführlichkeit, um uns vor etwas zu wappnen. Lassen wir uns im österlichen Glauben nicht verunsichern. Unser Glaube ist glaubwürdig. Und ich möchte hinzufügen, Glaube ist erweiterte Vernunft. Es gibt schon Menschen, die vernünftig sind. Das sind aber Gläubige auch. Menschen, die glauben, erweitern ihre Vernunft. Sie denken weiter. Und ich denke schon, dass diese Quellen glaubwürdig sind. Mehr Glaubwürdigkeit können wir nicht erwarten nach 2000 Jahren. Liebe Brüder und Schwestern, da gibt es noch das vierte Evangelium, von dem wir nächsten Sonntag hören. Und da geht es nicht mehr darum, war es möglich, dass Jesus aufersteht, wie ist er auferstanden, sondern es ist etwas für die Bauchmenschen geboten, für die Emotionalen, für diejenigen, die eher auf Bilder ansprechen und nicht so sehr auf Fakten. Denn was wir jetzt im Evangelium nach Johannes hören, ist genommen aus einer wunderbaren Bildergalerie der Menschheit. Wir Menschen haben ja alle Seelenbilder in uns, Urbilder der menschlichen Seele. Und die johannischen Bilder, die wir jetzt in den kommenden Sonntagen, angefangen mit dem guten Hirten, hören werden, wollen wir auf uns wirken lassen. Johannes geht auf die Ich-Bin-Worte Jesu ein, und wir kennen sie alle: Ich bin der Weg, ich bin die Tür, ich bin das Licht, ich bin der Weinstock, ich bin der gute Hirt, ich bin das Brot. Diese starken Bilder, die Jesus prägt, finden sich bei Johannes wieder, und es sind wirkliche Seelenbilder. Auch Johannes war ganz klar an den Fakten dran. Am Ende seines Evangeliums lesen wir ja: Viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Herr ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also auch Johannes hat alles dokumentiert und aufgeschrieben, aber er deutet es in den Bildern noch tiefer. Lassen wir ruhig die Bilder der kommenden Wochen in der Osterzeit stark auf uns wirken. Lassen wir sie einwirken in unserer Seele, und wir verstehen Jesus, warum er gelebt, wie er gestorben und für uns auferstanden ist, noch in einer tieferen Dimension. Einen dritten Zugang zu Ostern, Brüder und Schwestern, haben Sie vielleicht alle schon genommen, wenn Sie einmal spazieren gegangen sind. Man kann sich in Ostern auch ergehen. Wenn wir in der Osterzeit jetzt im Frühling uns auf den Weg machen, hinein in den Frühling, da werden wir ja auch alle in Staunen kommen. Wir werden in Schwärmen geraten. Wir werden unsere Gedanken machen und uns ganz einfach freuen, dass das Leben wieder erwacht. Dass nach einem Winter das Leben wieder erweckt wird. Viele Menschen sehen in der Schöpfung einen Zugang zum Schöpfer. Das ist gut so. Denn, liebe Brüder und Schwestern, wenn ich vor einem Bild stehe, einem Gemälde, frage ich immer auch nach dem Maler, der es gemalt hat. Wenn wir draußen in der Schöpfung stehen, dürfen wir uns ruhig mal fragen, wer diese Schöpfung erschaffen hat und sie immer wieder neu ins Leben erweckt im Frühling. Auch im Lockdown, vielleicht gerade jetzt, wird uns das unglaublich bewusst, dass trotz allen Beschränkungen das Leben im Frühling aufblüht, immer wieder neu. Wer das mit dem Zufall erklären will, tut mir leid. Die Schöpfung in ihrer Größe, in ihrer Vollendung ist kein Produkt des Zufalls. Und vor allem, man legt den Frühling auch nicht unter das Mikroskop, sondern man lebt mit dem Frühling auf. Und ich glaube, das ist bei Ostern auch so. Mit Ostern aufleben, auferstehen zu neuem, zum ewigen Leben. Der frühromantische Dichter Novalis hat einmal wunderschön, vielleicht nach einem Spaziergang im Frühling, in der Osterzeit, folgende Gedanken geprägt. Er sagt: Es färbte sich die Wiese grün, und um die Hecken sah ich's blühen. Tagtäglich sah ich neue Kräuter, mild war die Luft, der Himmel heiter. Ich wusste nicht, wie mir geschah und wie das wurde, was ich sah. Es ist ein Wunder. Und auch Ostern ist ein Wunder, liebe Brüder und Schwestern. Das Osterwunder. Die heilige Therese von Avila hat es mal, und da blicken wir schon in den Sommer voraus, mit der Sonnenblume erklärt. Sie hat gesagt, in der Früh, wenn die Sonne aufgeht, wendet sich der Kopf der Sonnenblume der Sonne zu. Das setzt aber voraus, dass sie von einem Strahl der Sonne zunächst berührt worden ist. Dann richtet sie sich aus nach der Sonne. Und ich glaube, das ist auch dieser Strahl dieses Osterlichts, das uns erreichen will, mit einem kleinen Strahl, der schon ausreicht, dass wir uns von diesem österlichen Licht erleuchten lassen. Genau das will Gott in dieser Osterzeit an uns tun. Er will uns erreichen mit einem Strahl seines österlichen Lichtes. Amen. Wir wollen jetzt unseren Glauben miteinander teilen im Credo. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitze zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Unser Glaube lebt aus der Auferstehung. Wir dürfen immer wieder aufstehen und neu beginnen. Am Ende ist der Anfang für immer und ewig. Herr Jesus Christus, wir bitten um einen Aufbruch des Glaubens, wo Zweifel herrscht. Dich erhöre uns. Wir bitten um einen Aufbruch zu mehr Verständnis, wo sich Vorurteile festgesetzt haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten um einen Aufbruch zu neuem Engagement, wo sich Gleichgültigkeit breit gemacht hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten um den Aufbruch von Ostern für alles, was der Tod begraben hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten um einen lebendigen und frohen Glauben, für unsere Kommunionkinder, besonders für Jakob Goos, Jolanta Kratzer, Lennart Langkeit, Lorenz Liebert, Levi Meyer und Jonas Schuster, die am kommenden Sonntag zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, in Jesus Christus schenkst du unserem Leben ein klares Vorbild, lebendige Inspiration und unendliche Hoffnung. Dafür danken wir dir. Amen.
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubeln, erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, Fülle und Vollendung allen Lebens. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, die in Sonntag als Dientag an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Verkünden wir das österliche Geheimnis unseres Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir auch dieses Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und wir bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, mit dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Dieser Heiligen Messe sind wir besonders verbunden mit Martin Koch und dessen verstorbenen Angehörigen. Im Jahresgedenken sind wir verbunden mit Agathe und mit Hubertus Oetle. Und wir bitten dich, nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel,
Wir führen uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unsere Tage. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Herr Jesus Christus, nach deiner Auferstehung begegnest du Menschen im Wechselbad der Gefühle zwischen Angst und Zweifel, Freude und Jubel. Dein Gruß ist und bleibt immer derselbe. Friede sei mit euch. Diesen Frieden im Wechsel unseres Lebens, den wünschst du auch uns und darum bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden.
Den Jüngern gingen die Augen auf, als sie in Emmaus angekommen, mit dir Mahl hielten und du ihnen das Brot brachst. Auch uns hast du das Brot gebrochen und wir dürfen dich sehen und dann auch empfangen. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, mit Einladung zum Mittwochsrosenkranz um 18 Uhr freuen wir uns, wie gesagt, in den Fürbitten auf die Erstkommunion. Ein Kind aus Affaltern ist auch mit dabei, nämlich der Lorenz Liebert, der hier zwar nie in die Kirche geht, dafür aber in Bieberbach öfter zu sehen ist. Also nur, dass Sie wissen, das Kind wohnt in Affaltern und kommt zur Kommunion und ist auch sehr gut vorbereitet darauf. Freuen wir uns also mit der Familie, mit dem Lorenz und wünschen den Kindern im nächsten Sonntag ein frohes Fest des Glaubens. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat durch die Auferstehung seines Sohnes uns aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.